Oh Mann, was für ein Jahr. Erinnert ihr euch noch an Anfang September, als in Berlin-Neukölln ein Bundeswehrsoldat mit türkischen Wurzeln einfach so auf der Straße rassistisch beleidigt und angegriffen wurde? Geschlagen und getreten hat man ihn. Und bei so einer abscheulichen Tat wurde entsprechend der Abscheulichkeit auch überall darüber berichtet. Wer unter Berücksichtigung des Datums danach googelt, der wird fündig bei Berliner Morgenpost, Kölner Stadtanzeiger, FAZ, BZ Berlin, RBB24, Bild, T-Online, Focus Online, Die Welt, Spiegel Online, Zeit.de und so weiter. Und auch die personalisierte Überqualifikation in Form von Sausan Schäbli hat noch am selben Tag einen Tweet abgesetzt. Zum Verständnis, Folgendes soll passiert sein. Ein deutsch-türkischer Soldat begibt sich morgens um 9 Uhr auf den Weg zur Arbeit und wird dabei von hinten angegriffen von zwei Personen, die ihm mitteilen, dass solch eine Uniform nur ein Deutscher tragen dürfe. Sie treten und schlagen ihn und fliehen anschließend unerkannt. Nach eigener Aussage hätte er sie gerne verfolgt, dies war ihm aber nicht möglich, da sie sein Bein beschädigt hätten. Und Schäbli tweetet dazu Folgendes. Und AfD-Wähler denken sich, da hat der Angreifer schon recht. In der Bundeswehr sollten nur echte Deutsche kämpfen. Am darauffolgenden Tag beschwert sich Schäbli bei Twitter darüber, dass sie von AKK oder der Bundeswehr zu diesem Fall noch nichts gehört hätte. Dabei sei doch ein Bundeswehrsoldat mit türkischen Wurzeln von Nazis auf offener Straße rassistisch beschimpft worden. Zu dem Zeitpunkt hatte sich AKK zwar schon geäußert, ich verurteile jeden Übergriff auf Soldatinnen und Soldaten. Sie dienen Deutschland und verdienen Respekt, Anerkennung und die Solidarität der Gesellschaft. Aber wenn man bis zu 735 Tweets pro Monat verfasst, dann können einem auch mal kleine Fehler unterlaufen. Das war für Schäbli aber immer noch nicht genug und sie tweetete daraufhin, warum äußert sie sich nicht deutlich zu dem rassistischen Hintergrund? Ihr könnt euch sicher sein, dass hätte der Täter einen migrantischen Hintergrund, Schäbli nicht darauf pochen würde, dass man auf diesem Hintergrund rumreitet. Im Gegenteil, darauf aufmerksam zu machen, wäre rechte Hetze. In ausnahmslos jeder der verhältnismäßig wenigen Taten mit deutschem Täter und nicht deutschem Opfer Rassismus zu erkennen, ist jedoch keine Hetze. Da gibt es aktuell wieder einen interessanten Fall. Alles, was wir dazu wissen, ist Folgendes. Tunesische Mutter ist mit 4-jährigem Kind unterwegs. Das Kind sitzt auf einem Dreirad und fährt auf den Bürgersteig. Ein älterer Mann tritt gegen das Dreirad und entfernt sich vom Tatort. Dass es sich bei dem älteren Mann um einen Querulanten handelt, der sich daran störte, dass ein Dreirad auf dem Gehweg fährt. Ziemlich behindert, aber solche Leute soll es tatsächlich geben und er dementsprechend auch einem deutschen Kind vors Dreirad getreten hätte, ist absolut ausgeschlossen. Denn die Tat ist rassistisch. In Dresden wurde ein 4-jähriges arabischstämmiges Kind angegriffen. Ein Unbekannter hat es von seinem Dreirad getreten. Es ist so krass, dass mir die Worte fehlen. Migrantenkinder werden immer mehr zur Zielscheibe von Rassismus in Deutschland. Das Gift verbreitet sich rasant. Zurück zu dem türkischstämmigen Soldaten in Neukölln. Während Schäbli ihre Zeit damit verbracht hat, Tweets zu dem Fall zu verfassen, hat Nostradamus von mir Besitz ergriffen und ich habe in seinem Namen ein Video erstellt. Das Video habe ich damals, am 3. September, mit folgender Aussage beendet. Folgende Prognose kann ich euch geben. Zu 99% wird dieser Fall im Sande verlaufen. Wir werden niemals von irgendeinem Täter hören oder ähnliches. Und zu 1%, wenn sie doch einen Täter finden, hat das nicht so stattgefunden, wie hier von dem Opfer geschildert. Ja, ich gehe aber stark davon aus, dass sie niemanden finden werden. Ich halte es für sehr viel wahrscheinlicher, dass dieser Soldat sich das Knie verletzt hat, wo auch immer, und es ihm unangenehm war, deswegen nicht zur Arbeit gehen zu können, und er sich deshalb diesen Übergriff ausgedacht hat. Von Tag 1 an war meine Einschätzung also eine völlig andere als die von Schäbli. Und das bei gleicher Informationsgrundlage. Komisch, oder? Ich habe dann geplant, ein Video dazu zu machen und war vor Ort. Die Straße des Geschehens, zur Uhrzeit des Geschehens, könnt ihr hier sehen. Aus dem Video ist nichts geworden, wir haben aber in der Honigwabe darüber gesprochen und waren uns einig. Der Fall, den Schäbli missbraucht, um Hasssprech zu machen, stinkt zum Himmel. Und was soll ich euch sagen? 2,5 Monate nach meiner ersten Einschätzung stellte sich heraus, dass der Angriff ausgedacht war. Berlin-Neukölln, Soldat soll rassistischen Angriff erfunden haben. Im September sorgte die Meldung über den Angriff auf einen türkischstämmigen Bundeswehrsoldaten für Aufsehen. Jetzt stellt sich raus, er soll sich den Vorfall ausgedacht haben. Schäbli hat diesem Umstand übrigens keinen weiteren Tweet gewidmet. Aber Schäbli wäre nicht Schäbli, wenn sie nicht anderweitig negativ aufgefallen wäre. So wie zum Beispiel, als öffentlich wurde, dass laut einer Umfrage des Allensbach-Instituts 63% der Deutschen glauben, dass man sehr aufpassen müsse, wenn man seine Meinung öffentlich äußert. Als erstes hat Schäbli gelogen, aber dazu kommen wir noch, als sie schrieb, dass sie gerne mit Leuten sprechen möchte, die sich nicht trauen, offen über Muslime, Zuwanderung, Sicherheit und Flüchtlinge zu sprechen. Die Worte hat sie übrigens in diesen Zusammenhang gebracht, nicht das Allensbach-Institut. Dann hat sie selber noch weitergehende Forschung betrieben und ihre wissenschaftlichen Ergebnisse publiziert. Die 63% fühlten sich bezüglich der Meinungsfreiheit eingeschränkt, weil sie gerne so Sachen sagen würden wie Schlampe, Fotze, Muslimsau und Kameltreiberin. Genau das wird sein. Ein anderer von den Guten, also einer von denen, die auf Schäblis Seite kämpfen, hat sich ebenfalls ins Gespräch eingeschaltet und Folgendes gesagt. Ich denke, es geht vorwiegend um Meinungen wie absaufen, absaufen, alle an die Wand stellen, unter Adolf ... und unterhaltsame Memes aus dem Dritten Reich. Öffentlich kann das halt auch mal den Arbeitsplatz oder Freundschaften kosten. Pech, Volksverhetzung ist keine Meinung. Beiden kann man nur gratulieren, denn sie haben genau erkannt, worum es den 63% geht. Warum AfD und NPD nicht zusammen auf 63% kommen, muss man dann an anderer Stelle klären. Jedenfalls habe ich auf Schäblis Gesuch reagiert. Hallo Frau Schäbli, Idiotenwatch hier, das beliebteste YouTube-Video zu Ihrer Person stammt von mir. Wann wollen wir reden? Frau Schäbli hat darauf nicht reagiert, also habe ich ihr direkt eine Nachricht geschickt. Sehr geehrte Frau Schäbli, ich bin mit Twitter nicht bewandert, ich verpasse möglicherweise Ihre Antwort, wenn diese öffentlich erfolgt. Von daher schlage ich vor, dass wir hier kommunizieren, sofern Ihr Aufruf ernst gemeint war. Laut meines Gedächtnisprotokolls hat Frau Schäbli ungefähr Folgendes geantwortet. Ihr Aufruf wäre an Bild und Zeit gerichtet gewesen und mit Menschen, die anonym sind, redet sie nicht gern. Den Tweet habe ich dann wohl falsch verstanden. Ich habe daraufhin jedenfalls zurückgeschrieben, keine Antwort erhalten und am Ende wurde ich blockiert. Das Gespräch, was Schäbli führen wollte, hat übrigens mit niemandem stattgefunden. Zum Schluss möchte ich Schäbli nochmal die Hand reichen. Vielleicht redet sie ja doch noch mit mir, wenn ich eine ihrer Fragen ehrlich beantworte, wenngleich ich auf meine Antwort nicht stolz bin. Schäbli wollte Folgendes wissen. Wie oft habt ihr in den letzten Wochen geschwiegen, wenn in eurer Gegend über Juden, Flüchtlinge, Muslime, Schwule, Frauen, Schwarze Dinge gesagt wurden, wo ihr eigentlich hättet einschreiten müssen? Geschwiegen, weil ihr keine Spaßverderber sein wolltet oder aus Bequemlichkeit? Ich bekenne mich schuldig, Frau Schäbli. Vorletzte Woche hat mein tunesischer Arbeitskollege gesagt, dass der Islam richtig liegt in Bezug auf Frauen und Homosexuelle.
Auf welche Grundlagen beziehen sich muslimische Feministinnen und islamische Feministinnen? Ganz klar natürlich als erste Quelle der Koran, die Hauptquelle, der Haupttext für die Muslime.
Suche 2, Vers 282, wonach die Aussage einer Frau vor Gericht halb so viel wert ist wie die eines Mannes, ist damit natürlich nicht gemeint. Vers 228, wonach Männer gegenüber Frauen gewisse Vorzüge haben und Allah allmächtig und allwissend ist, ist damit natürlich auch nicht gemeint. Und ich kann euch beruhigen, die authentische Überlieferung 304 von Bukhari, in welcher Mohammed, Allahs Segen und Frieden auf ihm, wie folgt zitiert wird: Ich habe niemals jemanden gesehen, dessen Intelligenz so mangelhaft ist wie die eure. Gemeint sind Frauen, ist damit auch nicht gemeint. Was ist nochmal der Unterschied zwischen einem Propheten, der sich so anhört, als sei er frauenverachtend, und einem Propheten, der tatsächlich frauenverachtend ist? Rola, Mariam Hübsch, die uns wissen lässt, dass Mohammed ein Feminist war.
Lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, Herr Abdelsamad, was hat Ihnen nicht gefallen an den Sätzen, die Frau Hübsch gerade formuliert hat?
Alles.
Ja, und dann war dieses Jahr noch die Verabschiedung Reichs von Funk. Das war zwar mittlerweile letztes Jahr, aber lasst uns so tun, als hätte ich das Video rechtzeitig fertiggestellt. Jedenfalls ist Reich nicht mehr bei Funk. Und um gebührend zu feiern, dass jemand, der Fakten vor Hetze stellt, nicht mehr von mir finanziert wird, obwohl ich das nicht will, habe ich mir Reichs vorletztes Video bei Funk nochmal genauer angesehen.
Wolltet ihr schon immer reich sein? Dann habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Aber zuerst die gute. Wer in Deutschland sehr reich ist, musste dafür selten selbst etwas tun. Innovative Geschäftsideen, viele Überstunden, unternehmerisches Risiko. Also vergiss es. Hohe Vermögen sind vor allem vererbt.
Ja, und weil Reich ein guter Mensch ist, macht er das natürlich andersrum. Wenn er den Löffel abgibt, spendet er das Geld dem Tierheim und hinterlässt seinen Kindern Schulden.
Das heißt, wer in Deutschland wirklich Kohle hat, der hat es in den allermeisten Fällen im wahrsten Sinne des Wortes nicht verdient, sondern hat hauptsächlich Glück gehabt im Geburtenlotto.
Komisch, wenn ich in die von Reik verlinkte Studie reingucke, dann sehe ich, dass die Hauptgründe für Hochvermögen Selbstständigkeit und Unternehmertum sind. Erst an zweiter Stelle kommt die Schenkung oder Erbschaft. Aber darauf wird der Reik in seinem Video ganz bestimmt noch eingehen. Und guck mal, was ich wiederentdeckt habe. Den Gender Pay Gap von 21%. 21% der hochvermögenden Frauen sind hochvermögend geworden aufgrund einer Eheschließung. Im Gegensatz dazu trifft das für 3% der hochvermögenden Männer zu. Aber für eine Enteignung von Ehepartnern wird sich der Reik in seinem Video nicht aussprechen. Kommen wir daher nun zu dem Moment, in welchem er euch mitteilen wird, welche Rolle die Selbstständigkeit bei den Hochvermögenden spielt.
Aber zu den Ergebnissen der Wirtschaftsforscher. Der wichtigste Befund unserer Studie ist eindeutig die Art und Weise, wie Hochvermögende in Deutschland wohlhabend geworden sind. Dass Erbschaften und Schenkungen die primäre Rolle spielen.
Welchen Sachverhalt hat der Reik denn daraus den Zitat gekürzt? Nicht, dass ich bei jemandem, der Fakten vor Hetze stellt, erwarten würde, dass der gekürzte Part relevant sei, aber man weiß ja nie. Ich habe Reik also angeschrieben und um Klärung gebeten. Als er darauf nicht reagiert hat, habe ich ihm nochmal die exakte Seitenzahl des Dokuments mitgeteilt. Und da er noch immer nicht reagiert hat, darf ich das dann wohl wieder selber machen. Das hier ist Reiks verlinkte Studie. Das hier ist Seite 1007. Und der Teil, den Reik gekürzt hat, liest sich wie folgt.
Der wichtigste Befund unserer Studie ist eindeutig die Art und Weise, wie Hochvermögen in Deutschland wohlhabend geworden sind.
Dass also neben der eigenen Unternehmertätigkeit
Erbschaften und Schenkungen die primäre Rolle spielen.
Jetzt habt euch nicht so. Kleine journalistische Unsauberkeit vom Otto-Brenner-Preisträger für kritischen Journalismus und Gewinner des Deutschen Reporterpreises. Reiks Darstellung von Halbwahrheiten ist tatsächlich unerheblich, denn solange das Ergebnis der Studie nicht ist, dass einige Hochvermögende durch Sklavenhaltung reich geworden sind, hat kein Mensch auf diesem Planeten auch nur einen einzigen Cent weniger in der Tasche, weil Hochvermögende hochvermögend sind. Das Geld wurde nicht geklaut, Reik. Und Erbschaften müssen versteuert werden.
Kranplätze müssen verdichtet sein.
Per Definition kann sich kein Hochvermögender mit dem Freibetrag retten, wenn deine Oma dir ein Kontoguthaben von 1.000 Milliarden Euro hinterlässt. Dann gehen davon 300 Milliarden direkt ans Finanzamt.
Mehr als 2/3 der Reichen in Deutschland sind nicht deshalb reich, weil sie so wahnsinnig clever im Business gewesen wären oder so außergewöhnlich fleißig oder was auch immer, sondern einzig und allein, weil sie ihr Vermögen vererbt oder geschenkt bekommen haben.
Nach deiner Quelle, Reik, sind es nicht mehr als 2/3, sondern gut 1/3.
Leistungsloses Einkommen, wie es so schön heißt. Das ist natürlich beneidenswert.
Richtig, kann man so sehen. Denn Geld alleine macht nicht unglücklich. Aber verrate uns doch, Reik, wie viel mehr Geld hättest du am Monatsende in der Tasche, wenn von heute auf morgen alle Hochvermögenden von Hartz IV leben würden?
Und so sieht es nicht nur aus bei den Hochvermögenden, sondern auch bei den Höchstvermögenden. Von den 114 Milliardären in Deutschland haben ebenfalls 2/3 ihre Milliardenvermögen durch Erbschaften bekommen.
Oder in anderen Worten, sie haben es nicht geklaut. Bei einer weiteren von dir verlinkten Quelle erfährt man Folgendes. Deutschlands jüngster Milliardär ist Ludwig Theodor Braun. Die Milliarde, die Ludwig nicht geklaut hat, wird von ihm aber nicht dafür verwendet, Baumwollplantagen mit Sklaven zu bestücken, sondern erhält damit 10% der Anteile des Familienunternehmens B. Braun-Melsungen, welches 1839 als Apotheke gegründet wurde und heute über 60.000 Menschen ihre Gehälter bezahlt. Und die überwältigende Mehrheit der Angestellten, die bei Glassdoor eine Bewertung abgegeben haben, würden ihren Arbeitgeber einem Freund empfehlen. Was genau ist jetzt dein Problem mit Deutschlands jüngstem Milliardär? Dass er sein in Unternehmenskapital gebundenes Erbe nicht zu 80% versteuert hat? Dabei hat sich der Gesetzgeber Folgendes gedacht. Wenn ein Unternehmen schlagartig 20, 30 oder 60% seines Kapitals wegen eines Todesfalls verliert, dann wird es in Schieflage geraten. Ich hoffe, du kannst dem folgen. Ja, Reik, wir sehen es alle kritisch, wenn jemand ein Scheinunternehmen auf den Bahamas gründet, um die Erbschaftssteuer zu umgehen. Aber von solchen Fällen oder dem Herrn Schlecker redest du ja nicht. Erben ist keine Leistung, deshalb sollten die Leute weniger erben, damit ein größerer Teil des Erbes dann umverteilt werden kann, und zwar an diejenigen, ja, an wen denn? Etwa die, die ebenfalls nichts für dieses Erbe geleistet haben? Und das ist dann gerecht, Reik. Zumindest aus sozialistischer Sicht.
Eine Möglichkeit wäre eine sogenannte Vermögenssteuer. Leute, die sehr viel besitzen, sollen einen minimalen Anteil daran in Form einer Steuer an die Gesellschaft zahlen. Oft geht es um 1-2% des Vermögens, aber auch nicht des gesamten Vermögens, sondern erst ab einem gewissen Freibetrag. Also als Beispiel, die aktuellen Pläne der SPD für eine Vermögenssteuer würden effektiv Folgendes bedeuten. Für ein verheiratetes Paar mit einem Nettovermögen von 4,2 Millionen Euro betrüge die Vermögensteuer 2.000 Euro im Jahr.
Also irgendwie geht diese Rechnung nicht auf. Entweder liegt der Freibetrag bei 4 Millionen, was die Frage aufwirft, wieso du dein kleines Rechenbeispiel nicht mit einem exemplarischen Vermögen von 4 Millionen und einem Euro vorgetragen hast. Die Belastung für die Vermögenden liege dann nämlich bei gerade mal 2 Cent im Jahr. Oder die Vermögenssteuer im Rechenbeispiel liegt nicht bei 1-2%, sondern bei 0,048. Weniger als einem 40stel der zuvor genannten Zahlen. Aber das ist nebensächlich. Dass Mathe nicht deine Stärke ist, haben wir ja schon mitbekommen. Entscheidend ist die Frage nach der gezahlten Steuer. Es ist ja nicht so, dass wir laut Bundeszentrale für politische Bildung sowieso schon im europäischen Vergleich eine überdurchschnittlich hohe Unternehmenssteuer haben. Wer sich übrigens bisher gewundert hat, wieso die Schweiz aussieht wie ein Shithole, es liegt an der geringen Abgabenlast für Unternehmen. Es ist doch nicht so, dass wir es laut einer Auswertung der OECD unter 36 Ländern mit der zweithöchsten Abgabenlast zu tun haben. Erneut bitte auf die Schweiz achten. Die am besten verdienenden 2,3% in Deutschland zahlen ein Viertel der Einkommenssteuer und die einkommensstärksten 10% schultern 50%. Ist das vielleicht eine Erwähnung wert, wenn du dich so dafür einsetzt, dass diese Personen noch mehr Steuern zahlen? Nein, immer schön einseitig. Und unabhängig davon, für wie sinnvoll du die Drohung des SAP-Gründers Plattner hältst, Deutschland zu verlassen, wenn die Vermögenssteuer kommt, sollte er die Drohung wahrmachen, kassiert der deutsche Staat von ihm zukünftig keinen einzigen Cent mehr.
Schon diese minimal höhere Besteuerung der Reichsten in diesem Lande würde bereits Schätzungen zufolge rund 9 Milliarden Euro jährlich bringen.
Raik, wir hatten dieses Jahr einen Steuerüberschuss von 13, irgendwas Milliarden. So Genossen, ich muss weg. Ich bin froh, dass das endlich durch ist. Witzigerweise ist der Arbeitstitel dieses Videos Weihnachtsvideo. Das hat mal so gar nicht funktioniert. Ich schneide jetzt hier hinten ran noch einen Clip aus der Honigfarbe. Für alle, die es nicht wissen, ich betreibe mit Schlomo Finkelstein, aka die Vulgäre Analyse, einen wöchentlichen Podcast. In der Regel ist dieser am Sonntag um 19 Uhr. Ihr findet den auf dem YouTube-Kanal Honigfarbe. Der geht in der Regel so 1:20 und wir quatschen über allen möglichen Blödsinn, der gerade so abgeht. Und wir blenden zwischenzeitlich immer Segmente ein. Eins dieser Segmente, die ihr verpassen würdet, wenn ihr da nicht mal einschaltet, zeige ich euch jetzt zum Abschluss. Ich danke allen Patrons, ich danke allen Zuschauern. Ja, frohe Weihnachten! Wer die Hoffnung hatte, dass Raik, nachdem er jetzt bei Funk rausgeflogen ist, seine Karriere an den Nagel hängt, den muss ich enttäuschen. Dass Raik weitermachen wird, war ja eigentlich völlig klar. Die Frage war, wie ist die Zukunft qualitativ gesehen, jetzt wo Raik nicht mehr von unserem Geld bezahlt wird, ob wir wollen oder nicht? Und die Antwort ist subjektiv beschissen.
Weltweit irgendwie diese Zentren, was weiß ich, Wakanda in Afrika.
Wakanda ist ein fiktionales Land aus dem Marvel-Comic-Universum und die Heimat von Black Panther.
Wo wirklich viel passiert, Latveria meinetwegen.
Latveria ist ein weiteres fiktionales Land aus dem Marvel-Comic-Universum und die Heimat von Dr. Doom.
Wo man innovativ ist, wie kann die EU da aufpassen, dass sie nicht den Anschluss verliert?
Dass man nicht zu restriktiv wird in seinen Vorgaben, im Umgang auch mit innovativen digitalen Dingen.
Ja, verwackelte Aufnahme mit Handykamera. Und der Witz daran ist, dass ein 56-Jähriger nicht weiß, was Wakanda ist oder ein WLAN-Kabel. Das ist, wie bereits gesagt, subjektiv beschissen. Aber selbst objektiv ist Raiks neues Video qualitativ beschissener als die alten. Und ich werde es beweisen. Raiks letztes Video unter Funk. Wie ihr hier sehen könnt, kann ich eine Auflösung von bis zu 1080p wählen. Raiks neuestes Video ohne Funk, bestmögliche Auflösung 27p. Bei so einem harten Absturz empfinde sogar ich Mitleid. Aber nur für den Bruchteil einer Sekunde, weil mir dann wieder einfällt, dass Raik selbst in seinem Freundeskreis der Strohmann genannt wird.
Ja, das ist natürlich auch so der Klassiker, sag ich mal, dass man
dass man auf jeden Fall bezahlt sein muss, wenn man nicht der Meinung entspricht, dass Flüchtlinge vergast gehören oder dass Trump der beste Präsidentschaftskandidat aller Zeiten ist oder dass die AfD nie Fehler macht. Also für solche Überzeugungen muss man natürlich bezahlt werden und es gibt keine andere logische Erklärung, warum ein Mensch eine andere Meinung sein könnte als der, die du hast.
Und zum Schluss möchte ich hier noch Material recyceln, was eigentlich für ein Video gedacht war. Ich mache heute den Reik anders für euch. Laut Duden macht ein Reik anders, wer handverlesene Kommentare vorliest, um damit irgendwas zu beweisen. Beim Reik anders machen ist aber wichtig, dass man nicht darauf hinweist, dass die Kommentare handverlesen sind. Man tut so, als seien die Kommentare so die Gesamtstimmung, die man aufgenommen hat. Und die Kommentare unter Reiks Anti-Bolsonaro, der Amazonas-Brennt-Video, lesen sich wie folgt. Diese Leute, die es abgefackelt hat, müssen Todesstrafe. Denn die töten nicht nur Tiere, sondern sie können das Klima verschlimmern. Und er schießt sich selber ins Knie. Schickt die Navy Seals zu diesem Hurensohn, edit, meine natürlich Bolsonaro. Das Video ist top. Da hilft nur sofortige Hinrichtung der Brandstifter und ihrer Hintermänner. Wir haben alle verkackt, durch die Bank weg. Was will man dagegen machen? Du kannst nur Gewalt gegen so etwas verwenden, es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Bolsonaro, richtiger Huso, kann den mal einer killen? Schade, dass der Hurensohn die Messerattacke überlebt hat. Unkraut vergeht nicht. Ich bin ja nun wirklich kein Extremist, aber hätte Bolsonaro einen Unfall, würde ich wohl nicht trauern. Und der Toleranteste unter Reichs tolerantem Publikum, diesen Wichser sollte man bei lebendigem Leibe mitsamt seiner Familie verbrennen. So ein Mensch, wie kann man nur so sein? Mir fällt nichts mehr ein. All diese Kommentare habe ich unter diesem einen Video gefunden und ich bin nicht alle Kommentare durchgegangen. Kommentare dieser Art hatte ich übrigens noch nie unter irgendeinem meiner Videos. Gut, dass wir diese Anstachelung zum Hass gegenüber Andersdenkenden nicht mehr mit unserem Geld finanzieren müssen.